Mein Gast heute, Gerhard Baum. Und Herr Baum, Sie haben mal gesagt, Glück ist, wenn man jemanden glücklich macht. Wann haben Sie zuletzt jemanden glücklich gemacht?
Ich versuche, meine Frau glücklich zu machen, soweit das ist ja kein kontinuierlicher Prozess, aber ich versuche das und umgekehrt auch. Und das ist also so eine Ehe, die auch darin besteht, dass man Spannungen aushält, ist ein Lebenselixier.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Daniela Arno trifft
Gerhard Baum. Appelliert für Freiheit.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Baum. Und Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie versuchen, Ihre Frau glücklich zu machen, sie glücklich machen will. Mit welchen Kleinigkeiten machen Sie das? Also so auch als Thema, wie kann man vielleicht auch mit kleinen Dingen jemanden glücklich machen?
Ja, also man muss den Partner wahrnehmen. Dabei bin ich manchmal nachlässig. Also ich habe irgendwas in Gedanken, bereite was vor und wende mich nicht zu. Verstehen Sie? Zuwendung ist ganz wichtig. Es ist manchmal auch eben das Defizit, dass man zu sehr, oder ich rede über mich, in anderen Dingen verfangen ist und dann den anderen eine Zeit lang nicht wahrnimmt.
Verfangen sind Sie unter anderem auch, weil Sie mit fast 90 immer noch aktiv sind. Sie haben Bücher geschrieben, jetzt zuletzt Freiheit, ein Appell.
Ja.
Sie schreiben jetzt an einem neuen Buch. Auch darüber werden Sie vermutlich mit Ihrer Frau reden, oder?
Natürlich. Mhm. Wir reden über alles, was uns beschäftigt. Und sie ist auch eine kritische Begleiterin. Das erwarte ich ohnehin von Menschen, die einem nahestehen, dass sie sagen, das war nicht gut. Ja, oder da musst du nochmal nachdenken. Übrigens auch als Minister. Ich bin ins Ministerium zurückgekommen, dann haben meine Mitarbeiter gesagt, Herr Minister, das war ganz schlecht, was Sie da gemacht haben. Wenn Sie solche Mitarbeiter nicht haben, die den Mut haben, Ihnen zu sagen, was Sache ist, sind Sie verloren. Ja, also Schönredner, okay, Lob, gerne, aber nur, wenn es berechtigt ist. Also nehmen Sie mal den Putin, der offenbar einem Nachrichtendienst ausgeliefert ist, der ihm nur sagt, wie toll alles ist. Ja, dann merkt er plötzlich, die Realität ist anders. Und entlässt die Leute, hat 150 Leute entlassen, weil sie ihm nicht die Wahrheit gesagt haben.
Wer weiß, was passiert wäre, wenn Sie ihm die Wahrheit gesagt hätten.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Sie sind mit fast 90 noch sehr aktiv, ich habe es gerade schon gesagt. Was für Themen brennen Ihnen gerade unter den Nägeln?
Also es ist im Grunde immer das gleiche Thema. Wo ist die Freiheit in Gefahr? Ja, wo müssen wir den Gefahren der Freiheit nachspüren, um sie zu behalten? Das ist in dem Buch Freiheit der Fall, wo ich also die Gefahren für die Demokratie versuche aufzuspüren, diese Abwendung doch einer Menge von Leuten von unserem demokratischen System und unseren Spielregeln. Was geschieht mit einem enthemmten Markt? Wo wird da Gerechtigkeit hergestellt? Wo wird Freiheit verletzt? Was geschieht mit dem Internet? Wird da unsere Menschenwürde nicht mit Füßen gedreht? Also all diesen Dingen versuche ich nachzugehen. Immer unter dem Gesichtspunkt, alles muss an dem Anspruch der Freiheit gemessen werden, aber die Freiheit muss auch in Verantwortung wahrgenommen werden. Es ist keine unbegrenzte Freiheit. Man muss also zum Beispiel sagen, wenn wir eine Pandemie bekämpfen, müssen wir das verantwortungsbewusst machen. Gibt es keine absolute Freiheit.
Das heißt übersetzt für Sie, dass eben die Einschränkung im Alltag durchaus legitim ist, absolut. Auch unter dem Begriff Freiheit.
Ja, absolut. Man muss eben nur sagen, das ist notwendig, das ist effizient, das bringt etwas und das ist auch zumutbar. Es gibt keine grenzenlose Freiheit. In der Pandemie ist die Freiheit eingeschränkt worden in Bezug auf die Verfassung. Die Verfassung schützt als oberstes Ziel, eines der obersten Ziele, Leben und Gesundheit. Sonst wäre das alles nicht möglich gewesen rechtlich. Das heißt, wir haben eine Art Notstandsrecht innerhalb unserer Verfassung realisiert.
Aber Sie sagen zumutbar. Zumutbar ist ja ein dehnbarer Begriff an der Stelle. Der lässt sich ja nicht so ganz objektivieren, oder?
Zumutbar ist ein gefährlicher Begriff, das stimmt. Also es muss vieles den Menschen zugemutet werden. Das ist Aufgabe der Politik, ihnen zu sagen, es geht nicht anders. Ihr müsst das machen. Das muss mit Überzeugungskraft gemacht werden und die Menschen müssen auch gegenüber den Regierenden Vertrauen aufbringen. Der wird das schon wissen, was er uns jetzt auferlegt. In der Pandemie war ja das große Problem, wie weit folgen wir der Wissenschaft? Wir sind ja keine Virologen.
Naja, und die Wissenschaft kann einfach ob der Tatsache, dass dieses Virus neu ist, nicht unbedingt schon endgültige Aussagen treffen. Nein, das ist ja mit einem Problem an der Sache. Ne?
Das war ein tastendes nach vorne gehen mit vielen Irrtümern. Also ich finde, eine liberale Partei, wie ich sie mir vorstelle, muss alles beurteilen unter dem Gesichtspunkt der Freiheit. Das ist das Leitmotiv. Und dann sagen, wir müssen sie einschränken. Aber das muss uns bewusst sein, dass wir die Freiheit einschränken. Und wir dürfen nicht einfach darüber hinweggehen und sagen, das machen wir jetzt einfach mal.
Und wie sprechen Sie mit Menschen, die eben sich gegen diese Maßnahmen gewehrt haben, die zum Teil vorher möglicherweise schon, nicht alle, aber natürlich ein Teil von denen, auch vielleicht für Deutschland sich was anderes vorstellen als das, was gerade da ist? Wie begegnen Sie solchen Menschen?
Das ist mitunter nicht einfach, weil sie in einer anderen Realität leben. Also ich habe festgestellt, dass Menschen, die sich unserer Demokratie entfernen, sozusagen innerlich ausgewandert sind aus unserer Demokratie, dass die in Vorstellungen befangen sind, die mit der Realität unseres Lebens und unserer Republik nichts zu tun haben. Das ist sehr schwer, die zu erreichen und zu überzeugen. Sie sind offen für einfache Lösungen komplizierter Sachverhalte. Das Leben ist sehr kompliziert. Und dann gibt es die Vereinfacher, die ihnen sagen, das ist ganz einfach, wir lösen das. Ja. Und dann folgen sie diesen, ohne sich kritisch andere Meinung vor Augen zu führen. Mhm. Es ist eine Kritiklosigkeit. Also man übernimmt etwas, weil es so einfach ist. Ein Vorurteil. Ja, Impfen ist gefährlich. Ja, was habe ich für böse Mails bekommen, als ich gesagt habe, eine Impfpflicht ist wichtig. Jeder muss sich impfen lassen.
Und Sie sagen mittlerweile ja unter bestimmten Voraussetzungen.
Das Risiko ist gering, ja. Nicht, und dann sagen, nein, das Risiko ist riesengroß. Und dann werden irgendwelche Untersuchungen zitiert, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Also es ist schwer, mit solchen Menschen umzugehen, die sich, und das ist eigentlich das Gefährliche, von unserer Demokratie entfernen, die sie verachten und sagen zum Beispiel, das, was wir jetzt machen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist kein Ausdruck von Meinungsfreiheit. Die stehen alle unter einem Druck, bestimmte Meinungen zu verbreiten. Nicht? Ein Unsinn.
Wenn ich Sie richtig verstehe, heißt das ja, wir erreichen diese Menschen schlecht oder gar nicht. Das heißt, wir müssen vermutlich die anderen stärken, damit sie uns nicht verloren gehen.
Ja, wir müssen die anderen stärken. Wir dürfen den Versuch nicht aufgeben, die Zögernden zu überzeugen. Aber wir dürfen ihnen nicht nach dem Munde reden, um sie zu gewinnen.
Das wäre, Stichwort Wahlkampf.
Ja, das wäre schlimm. Mhm. Und es gibt immer wieder diese populistischen Verführungen, auch der Politiker, sich dann diesen Vorurteilen oder Fehlurteilen anzuschließen, um Wähler zu bekommen. Und das ist verantwortungslos.
Wir werden weiterreden und Sie heute kennenlernen, Gerhard Baum, in 1:1 der Talk auf Bayern 2, der sich auch noch mit 89 Jahren politisch zu Wort meldet. Darüber haben wir gerade schon gesprochen und jetzt würden wir gern erfahren, wie Sie der geworden sind, der Sie sind. 1932 in Dresden geboren, der Vater war auch Anwalt. Wie sah das Familienleben der Baums in den 30er Jahren in Dresden aus?
Ja, man würde sagen, bürgerlich, großbürgerlich. Eine Familie, die in Dresden ihre Wurzeln hatte. Mein Großvater war auch Anwalt. Übrigens beide, Großvater und Vater, sind in den Kriegen gefallen. Der erste im Ersten Weltkrieg, der zweite im Zweiten Weltkrieg. Ja, eine großbürgerliche Familie in einigermaßen Wohlstand. Und ich war in einem behüteten Elternhaus.
Ihre Geschwister kamen relativ spät, ne? Ja. Da waren Sie schon 6, als Zwillinge noch kamen. Was war das für ein Einschnitt für Sie?
Ich weiß noch, dass ich sehr genau von meinen Eltern darauf vorbereitet wurde, dass da keine Eifersüchte entstanden. Ja, die haben gesagt, du musst für sie sorgen. Und das, ich habe das nicht als Einschränkung empfunden. Es war eine Bereicherung.
Und es ist ja gar nicht so leicht. Das waren Zwillinge und die halten ja oft sehr zusammen. Wie war da so die Konstellation zwischen Ihnen drei Geschwistern?
Die haben das ganze Leben lang zusammengehalten. Nicht? Sind leider tot. Leider beide gestorben. Gut, es haben sich natürlich auch Beziehungen, bilaterale Beziehungen entwickelt. Nein, also dass sie Zwillinge waren, war natürlich für meine Mutter eine besondere Aufgabe, würde ich mal sagen, dann jetzt gleich mit zwei Babys zurechtzukommen.
Das war ja auch kurz vor Kriegsbeginn dann, die sind 38 geboren.
Ja.
Wann ist Ihr Vater dann in den Krieg gezogen?
41, ja, da wurden also auch die Älteren eingezogen, als der Überfall auf Russland erfolgte. Und ich habe vage Erinnerungen an den Vater. Ich bin vaterlos aufgewachsen, habe darunter gelitten, muss ich sagen. Ich hatte immer das Gefühl, eines Tages kommt er zurück, dann hast du einen wirklichen Vater.
Wer war der Ersatzvater? Hatten Sie einen?
Ja, Gott sei Dank gab es Menschen, die sich um mich gekümmert haben. Ich hatte einen Mentor an der Schule in Tegernsee, der mich sehr, sehr geprägt hat, in vielerlei Hinsicht politisch geprägt hat, der mir Literatur nahegebracht hat, also die Kunst, der mir auf allen Feldern nahegebracht hat, was ist eigentlich da passiert mit der Barbarei der Nazis, wo sind die Wurzeln, was kann man besser machen. Er hat im Grunde mein politisches Interesse geweckt und auch mich motiviert, mich politisch zu engagieren.
Wie war es bei Ihrer Mutter? Ich meine, der Vater im Krieg gestorben, beziehungsweise Ihr Mann im Krieg gestorben. Wie war das für ein Thema in der Familie?
Ja, meine Mutter, ich weiß noch, wir waren bis 1950 am Tegernsee.
Also Sie sind vielleicht kurz gesagt, ja, kommen wir nachher noch drauf, geflüchtet, 45.
Krieg hierhin geflohen nach München und dann nach Tegernsee, wo wir hin wollten, zu einem Bekannten. Da haben wir überlebt unter schwierigen Umständen, wir haben auch gehungert. Und dann kam die Währungsreform und dann hatten wir plötzlich kein Geld mehr. Ja, also meine Mutter bekam eine Kriegerwitwenrente. Und dann ist sie weggegangen, um Geld zu verdienen. Sie war hatte keine Ausbildung. Und dann hat sie medizinische Geräte verkauft, von denen sie wenig Ahnung hatte, aber ganz erfolgreich. Und dann sind wir nach Köln gezogen und dort hat sie dann wirklich einen neuen Beruf aufgebaut, ein Maklerbüro, das Wohnungen gebaut hat, hat ihren Lebensunterhalt dann bestritten und drei Kinder großgezogen. Das war für die Frauen damals ganz hart, nicht? Und es gab keine Männer. Mhm. Sie sich mal vorstellen. Also neue Partner zu finden war ganz schwer. Die waren im
Hat
Krieg
sie
geblieben.
Jemals noch einen gefunden?
Bitte?
Hat
ja,
sie noch mal einen
hat sie,
gefunden?
Hat sie, ja, ja. Mhm. Sie hatte viele Freundschaften und sie war eine unglaublich kommunikative und attraktive Frau mit sehr viel Energie. Sie hat ihr Leben schon gemeistert.
Ich würde gerne noch mal zurück auf diese Kriegszeit, als Sie da noch in Dresden waren. Inwieweit war denn der Krieg da bei Ihnen in der Familie Thema? Also wurde gesprochen über die Nazis, wie kritisch war man? Oder hat Ihre Mutter einfach versucht, im Kleinen die Familie zu behüten?
Nein, das Nazisystem war spürbar. Also ich weiß noch, wir hatten Blockwartsysteme, wurden überwacht. Da gab es also ein Spitzelsystem für die bestimmten Häuser, ein Blockwart, der die Menschen beobachtet hatte. Man spürte schon, man lebt nicht in einer freien Gesellschaft. Dresden war vom Krieg relativ unberührt. Und in einer Nacht dann im Februar 1945 wurde die Innenstadt total zerstört. Das war ja der Schock. Ja, damit hatten wir nicht mehr gerechnet. Aber das Schlimme war eben, dass dieser abrupte Bruch aus einer wohlbehüteten Situation, ich weiß noch, ich habe meine Schulbücher zurechtgelegt für den nächsten Tag und dann war alles uninteressant. Schulbücher sind verbrannt. Ja, erzähl immer die Geschichte, ich war in der Straßenbahn, musste Strafe bezahlen, ein paar Tage vorher, weil ich keinen Fahrschein hatte. Ja. Und in der Straßenbahn, ein paar Tage später, lagen haufenweise Tote. Ja. Kein Mensch mehr nach einem Fahrschein.
Dann sind Sie nach München eben aus diesem Drama heraus wohlbehalten auch angekommen, aber hier sah es ja auch nicht besser aus.
Nein, die Stadt war schon ziemlich zerstört und es waren Luftangriffe. Ich war in Schwabing und saß dann auch wieder im Keller. Ich habe in Berlin im Keller gesessen, in Dresden und jetzt hier in München. Wir versuchten immer an den Tegernsee zu kommen und das ging nicht. Die Bahnlinie war zerstört und so weiter. Und dann sind wir eines Tages da rausgefahren. Ich weiß noch, der Zug hielt an am See in Quirin. Wir guckten raus, die Vögel zwitscherten, war Friede.
Ja, man konnte also nicht glauben, was man gerade hinter
Stadt,
sich hatte.
Nur Lazarette, eine heile Landschaft, wunderbare Landschaft. Der See glitzerte, die Kuhglocken. Es war wie ein Wunder, ja, plötzlich. Aber es war kein Frieden, nicht? Es war auch da noch die Auswirkung des Krieges. Ärzte haben versucht, Bad Wissi zu übergeben, wurden von der SS erschossen. Bei uns versuchte man, ein MG-Nest zu installieren über der Uferstraße. Es war noch Krieg.
Sie waren damals 12. Wenn Sie das so schildern, klingt es nach einer erwachsenen Beobachtung, aber Sie waren ja ein Kind.
Ja.
Was für ein Kind waren Sie?
Ja, ich war früh reif, glaube ich. Durch die ganzen Erfahrungen dann bin ich sehr früh auch in Verantwortung gekommen, meiner Mutter zu helfen bei ihrem Beruf. Ich war eine Zeit lang mit meinen Geschwistern alleine, habe sie versorgt am Tegernsee. Also Ich sage immer, zu Pubertät gab es überhaupt keine Zeit. Damals, man musste überleben, muss man sich vorstellen. Und es war kalt, wir haben gefroren. Ich weiß noch, wir sind mit einem warmen Ziegelstein ins Bett gegangen. Mhm. Der See war zugefroren und wir haben nicht genug zu essen gehabt. Schulspeisung gab es dann von den Amerikanern. Und die Amerikaner waren für mich die Befreier, wirklich. Mhm.
Also das heißt, als die kamen und auch Kaugummis verteilt haben, ja, da wussten sie, jetzt kann es nur besser werden.
Man konnte aufatmen. Wir sind an die Demokratie herangeführt worden durch die Amerikaner. Es gab wieder Kultur, es gab Zeitungen, es gab Diskussionen. Also wir hatten Glück mit den Amerikanern. Und deshalb war ich nie auch nur ansatzweise anti-amerikanisch, wie so viele meiner Generation später.
Das heißt, wir haben gelernt, Dresden ist ihre Heimatstadt. Der Tegernsee, Bayern, ist für Sie auch ein wichtiger Ort?
Ja, also wenn ich mir Mühe gebe, kann ich sowohl Sächsisch wie Bayerisch reden, aber das Kölsche habe ich da nicht mehr gelernt.
Genau. Und Sie haben eine Liebe zu Italien?
Auch, habe ich auch gehabt, ja. Nach dem Kriege wollten wir raus. Wir Jungen wollten raus, wir wollten die Grenzen überschreiten. Man macht sich gar keine Vorstellung, was das bedeutete. Einfach nach Paris fahren zu können. Das erste war Paris. Sind wir lange, lange Autofahrt nach Paris gefahren und haben uns dann hingesetzt und haben in einem einfachen Hotel gewohnt und uns dort versorgt. Aber wir waren in der Welt, ja, der freien Welt, konnten atmen. Kultur, Menschen, Politik hatte sich verändert. Und dann kam man nach Hause und hat mit Schrecken festgestellt, die alten Nazis waren noch da. Mhm. Auch am Tegernsee waren sie da. Nicht zu knapp.
Zu Gast bei Daniela Arno.
Gerhard Baum. Anwalt liberaler Politik.
Und ein Mensch, der Deutschland, viele Städte und Orte in Deutschland liebt, Frankreich liebt und Italien liebt. Würden Sie sich als Europäer bezeichnen?
Ja,
vom Grund auf?
Absolut.
War das schon immer so? Also kam das bald nach dem Krieg, dass Sie gesagt haben, ich fühle mich eigentlich nicht wie ein Deutscher, sondern wie ein Europäer?
Ja. Ich wollte mich von der Last des Deutschseins, des nur Deutschseins befreien. Ich hatte sogar mal die Vorstellung, warum bin ich nicht Schweizer? Ja. Man wollte fliehen vor dieser Gesellschaft, die nach dem Kriege noch schlimm war. Wir hatten am Tegernsee die Absicht, zum 20. Juli eine Gedenkfeier zu machen für die Attentäter. Und das wurde uns vom Lehrerkollegium verboten, das seien also Vaterlandsverräter.
Also nichts mit Entnazifizierung.
Ja, also wir waren schockiert über die Präsenz der alten Nazis. Und meine politische Tätigkeit begann in Nordrhein-Westfalen dann damit, dass wir in die FDP eingetreten sind, was viele nicht verstehen. Aus diesem Grunde, denn sie war noch durchsetzt mit alten Nazis. Aber wir wollten sie verändern. Alternativen sahen wir nicht.
Und wir haben sie dann 54, ne? Da sind sie eingetreten.
Und wir haben sie dann auch verändert, nicht? Also dann zuletzt der Schlussstein der Veränderung war die sozialliberale Koalition ab 69, Neue Deutschland-Ostpolitik, die großen Reformen. Aber es war immer das Bemühen, diese Vergangenheit im Bewusstsein zu halten und sich zu vergewissern, was ist da mit diesem Volk passiert. Ja. In Auschwitz Babys in die Öfen geworfen, lebende Babys in die Öfen geworfen worden. Ja. Unglaubliche Grausamkeiten. Was hat dieses Volk dazu gebracht, Juden umzubringen? Millionenfach.
Was für Debatten haben stattgefunden, da auch innerhalb der Partei dann zum Beispiel?
Ja, es wurde verharmlost und es wurde diese Schlussstrich-Mentalität verbreitet. Man hat gesagt, es muss mal ein Ende sein. Nicht immer zurückblicken, nach vorne. Und wir müssen uns die Zukunft gestalten. Und die alten Nazis wurden ja auch geschont. Viele sind ohne irgendeine Verurteilung davongekommen. Und die Nürnberger Prozesse, da weiß ich nur, wurden diffamiert. Siegerjustiz, nicht? Da ging es um den Angriffskrieg der Nazis, so wie jetzt bei den Russen in der Ukraine. Ein Völkerrechtsverbrechen. Wir litten unter diesem Versuch, das alles unter den Teppich zu kehren. Es gab einen Film damals, der die KZ-Gräuel offenlegte, eines Franzosen, eines sehr berühmten Regisseurs, Alain René. Nacht und Nebel hieß der und der wurde auch weggedrückt. Und dann haben wir in Köln ein Kino gemietet, Sonntag früh, und haben den Film gezeigt, ja, und darüber diskutiert. Also in den Parteien haben die Leute gesagt, warum muss das denn sein? Muss man doch nicht sehen. Muss man sich mal vorstellen. Die Demokratie ist erst langsam aufgeblüht hier in Deutschland.
Wo haben Sie denn diese Stärke und auch diese Durchsetzungskraft hergehabt?
Die Stärke kommt einmal von meinem Lehrer, der mir die Ursachen nahegebracht hat, was ist passiert. So nach dem Motto, Hitlers gibt's überall und zu allen Zeiten. Warum konnte der so erfolgreich sein mit seinen Leuten? Eine Verbrecherklique. Ein Volk hat sich einer Verbrecherklique ausgeliefert. Was ist da passiert? Und das fragen wir uns ja auch heute und fragen es uns auch im Hinblick auf andere Völker und Situationen. Ja, die Kraft kam eben aus dem Grundgesetz, um es mal ganz deutlich zu sagen. Das ist ja toll, was da drin steht. Und so eine Verfassung hat es eben vorher nicht gegeben.
Und ist das auch der Grund, warum Sie Jura studieren wollten?
Ach, es war eigentlich eine Verlegenheit. Meine Mutter hätte gerne gesehen, dass ich Arzt würde. Dann hatte ich meine Affinität zur Kunstgeschichte. Und dann habe ich mir gesagt, naja, mit Jura kannst du viel machen. Ich wollte auch politisch tätig sein und habe das dann versucht, zunächst mal auch als Anwalt. Das ging aber nicht. Bei dem politischen Engagement, das ich hatte, konnte ich nachmittags keine Sprechstunden machen und mich einem Anwaltsberuf widmen. Und deshalb bin ich in einen Verband gegangen als Syndikusanwalt und habe dann von da aus eben parallel politisch gewirkt. In einem Arbeitgeberverband habe ich die Ablösung der CDU-Regierung gefordert. Das war möglich. Ja. Einer meiner Chefs war Schleyer.
Haben Sie auch mal so richtig eins auf den Deckel gekriegt?
Nee, von meinen Arbeitgebern nicht, nein. Ich habe allerdings nicht in der deutschen Sozialpolitik mitgewirkt, sondern war in Brüssel. Also ich war ein bisschen weg von dem aktuellen Geschehen. Aber ich war immer ein Liberaler, der die CDU-Regierung stürzen wollte. Was ja auch dann gelang.
Bis das dann zur Koalition mit der CDU kam. Ja. Das war dann wahrscheinlich kein so guter Tag für Sie.
Nein, ganz schlechter Tag in meinem Leben.
Die 68er, die waren ja sehr emotional. Waren Sie einer oder waren Sie eher der Vernunftgesteuerte, der es anders probiert hat?
Beides. Verstehen Sie, die 68er waren ja eine große Gruppe ganz unterschiedlicher politischer Einstellungen. Also was uns verbunden hat, war der verbrecherische Vietnamkrieg der USA. Nicht, das unter Vorwänden dieses Land angegriffen zu haben. Die haben ja Vorwände konstruiert, wie wir dann aus den Enthüllungen wussten. Also da gingen wir alle mit auf die Straße.
Das heißt, da kam auch eine Amerika-Kritik dann?
Ja, natürlich. Aber die ist eben nicht geblieben. Die bezog sich nur auf dieses Verhalten. Und die Amerikaner haben ja selbstkritisch dazu Stellung genommen, nicht? Der McNamara, der Hauptverantwortliche, hat in einem großen Interview hat er gesagt, wie er zu diesem Verhalten gekommen ist und das bedauert, ja. Nicht, das müssen mal andere Politiker jetzt in ihrem Verhältnis zu Russland nachmachen, ja.
Das heißt aber, dass sie dann in der Zeit sich durchaus zu den 68ern auch hingezogen gefühlt haben.
Ja, also die ganze Bewegung kam uns natürlich entgegen. Wir waren die einzige Oppositionspartei, es gab eine große Koalition. Aber wir waren nicht antikapitalistisch zum Beispiel. Wir wollten mehr Freiheit verwirklichen, wir wollten das Grundgesetz verwirklichen. Und wir sind nicht nur auf die Straße gegangen, sondern wir sind auf Parteitage gegangen. Wir haben versucht, unsere Parteien zu verändern, hin zu Reformen. Und das, was dann passiert ist in der Großen Koalition, nach Ablösung der Großen Koalition 1969, war eben eine sozialliberale Reformkoalition. Sie müssen sich vorstellen, das war eine Jahrhundertaufgabe, die Gleichberechtigung der Frau durchzusetzen. Die Frau durfte damals nicht mal ein eigenes Konto ohne Zustimmung des Mannes errichten. Also damals waren wir getragen von einem großen Reformimpuls. Und damit haben wir auch den Veränderungswillen in der jungen Generation etwas kanalisiert. Ja, und dem Veränderungswillen die Spitze genommen. Die RAF war als extreme Ausprägung erfolglos. Wir haben gesagt, ihr könnt und ihr müsst reformieren, aber innerhalb des Systems, mit den Mitteln der Demokratie. Und das haben wir dann eben gemacht in unseren Parteien und haben das Land dann wirklich verändert und näher an das Grundgesetz herangebracht. Bildung für alle, Strafrechtsreform, was nicht alles damals geschehen.
Wobei das tatsächlich ja immer noch Themen heute sind, auch wenn sie per Grundgesetz eigentlich auf dem Papier stehen. Ja. Die Gleichstellung, so gibt es natürlich immer noch nicht.
Ständiger Kampf, aber damals war es ganz schlimm.
Die Bildungsgerechtigkeit ist ja auch
Bildung
immer noch.
Bildung für alle damals. Wir haben angefangen und haben vieles durchgesetzt. Sie müssen sich mal vorstellen, das ganze Familienrecht wurde geändert. Ja, als die Frauen im Parlamentarischen Rat damals gesagt haben, wir wollen, dass ins Grundgesetz reinkommt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, haben die Männer gesagt, da müssen wir ja das ganze Recht ändern. Und dann haben die Frauen gesagt, vier Frauen waren noch drin. Na und? Und das ist erst sehr viel später geschehen. Ja, das Erbrecht, das Scheidungsrecht, das die Frau in eine Defensivposition gebracht hat. Also die ganze Gleichberechtigung auf allen Feldern durchzusetzen, das ist damals in einem großen Sprung geschehen. In der Realität heute immer noch ein Thema.
Aber man merkt immer noch Ihre Leidenschaft bei den Themen.
Ja. 1:1, der Talk auf Bayern 2. Daniela Arno im Gespräch mit
Gerhard Baum, ehemaliger Bundesinnenminister.
Ja, Sie wurden 1978 dann Innenminister, der damals ja noch für mehr zuständig war, nämlich Umwelt und Kultur. Würden Sie heute noch mal gerne Innenminister sein?
Na gut, die Frage stellt sich natürlich nicht. Aber es war damals ein hochinteressantes Amt. Ich war Flüchtlingsminister, muss ich mal vorstellen. Ich habe die neue Ostpolitik auf Treffen der Sudetendeutschen in großen Messehallen vertreten müssen. Es war alles Mögliche in diesem Innenministerium, Umweltministerium, Reaktorsicherheitsministerium. Ich habe Atomkraftwerke genehmigt. Es war der Sport drin und die Kultur drin. Es hat mir alles Spaß gemacht. Alle Felder waren hochinteressant. Natürlich die innere Sicherheit vor allen Dingen, aber auch Katastrophenschutz und was nicht alles. Und es war eigentlich mit die interessanteste Zeit meines Lebens, weil ich sehr viel entscheiden konnte. Weil konnten sie wirklich entscheiden. Natürlich im Bereich der Sicherheit habe ich wieder abgebaut. Ich habe abgerüstet. Innere Sicherheit war in der RAF-Zeit hochgefahren auf Kosten der Freiheit.
Aber Sie haben auch dafür Kritik geerntet.
Ja,
ne?
Aber wie? Nicht? Ich habe den radikalen Erlass abgeschafft, mit der die ganzen jungen Generationen nachgeschnüffelt wurde durch den Verfassungsschutz. Und habe dann im Bundestag gesagt, der radikalen Erlass hat mehr Schaden angerichtet als Nutzen gestiftet. Was glauben Sie, was da die Opposition, die Union gemacht hat? Gebrüllt. Ja. Also ich habe ein Gespräch mit Mahler geführt, einem früheren Terroristen, der im Gespräch mit mir begründet hat, warum das ein Irrweg war. Da gab es Rücktrittsforderungen und ich habe vor allen Dingen übertriebene Sicherheitsmaßnahmen zurückgeschraubt. Nicht? Und das in einer Phase, wo wir dann also auch gesagt haben, wir müssen uns besinnen und wir müssen uns auch darauf besinnen, woraus entsteht denn so etwas? Was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft? Nicht nur die Wirkung bekämpft, sondern die Symptome. Also was Justiz und Polizei allein kann das nicht. Wir müssen als Gesellschaft fragen, was läuft eigentlich schief?
Man hat so das Gefühl, dass Sie auch wirklich immer sehr nah an der Basis waren und auch so an dem, wie die Gesellschaft tickt, was die Leute sagen und denken. Wie haben Sie das denn geschafft als Minister, der vermutlich auch geschützt werden musste? Wie konnten Sie?
Vermutlich, also ich konnte keinen Schritt tun. Ich war umgeben von einer ganzen Mannschaft von Leuten. Also ich fuhr in drei Autos, nicht? Eins vorne, eins hinten, eins in der Mitte und war umgeben von Leuten, die nur Maschinenpistolen von Heckler und Koch getragen haben. Nein, man macht Wahlkampf, man ist in der eigenen Partei, man muss sich rechtfertigen. Demokratie ist anstrengend.
Also das heißt, Sie haben schon auch immer das Gespräch gesucht mit Menschen, die nicht in der Politik waren.
Ja, selbstverständlich. Das geht gar nicht anders. Also ich finde, dass die Politiker werden diskreditiert, als seien sie so lebensfern. Die müssen sich alle an der Basis mit ihren Wählern unterhalten und zwar nicht nur im Wahlkampf.
Inwieweit sind Ihre drei Kinder auch ein gutes Korrektiv gewesen oder eine gute Bindung an die Gesellschaft sozusagen? Konnten die Ihnen auch?
Die waren sehr klein. Sie sind unter Umständen aufgewachsen, die natürlich nicht normal waren.
Die mussten auch gesichert werden vermutlich.
Nein, aber sie konnten mit mir nicht in einem Auto fahren zum Beispiel, nicht? Und sie waren dann, wenn wir in Urlaub fuhren, fuhren wir mit einer riesen Begleitmannschaft. Und ich war ja auch nicht als Vater eigentlich da. Ich war nicht für sie da.
Haben Sie da mal mit ihnen drüber gesprochen?
Ja, später.
Und wie haben die das gesehen oder wie war das für Sie, so ein Gespräch zu führen?
Ja, sie haben da schon darunter gelitten. Also gut, das war ein sehr, sehr anstrengendes Amt. Ich war ja vorher 6 Jahre Staatssekretär schon in dem Ministerium. Und hinterher war ich im Bundestag noch und war Menschenrechtsaktivist, bin durch die ganze Welt gereist. Ich war in der UNO aktiv, also in verschiedenen Ämtern. Ich war manchmal auch auf der Flucht vor den Familienproblemen, muss ich Ihnen gestehen.
Weil Sie die nicht auch noch geschafft hätten oder warum?
Ja, es war zu viel dann. Also ich habe es meiner Frau überlassen. Und wissen Sie, Politik ist manchmal wie eine Droge. Man entzieht sich dann und sagt, ich muss das auch machen. Aber die Familie ist ja auch anstrengend. Kinder sind anstrengend. Man muss auf sie eingehen. Man muss da sein. Da war ich also höchst selten. Das kam doch dazu. Und wenn ich da war, wenn ich da war,
ist es auch schön, ne?
Wenn ich da war, war schön Wetter angesagt, nicht? Und nicht Streit.
Ja, aber wie gesagt, andererseits ist Familie ja auch, klar ist sie anstrengend, aber es ist ja auch Liebe, es ist ja auch, sind ja ganz besondere Gefühle.
Ja.
Haben Sie die dann geopfert so ein bisschen?
Ja, ich konnte sie nicht ausleben. Mhm. Die waren da, aber unter solchen Berufen leidet die Familie, das ist ganz klar. Man muss auch beim Partner auf großes Verständnis setzen.
Sie haben einmal Ihre Tochter dann doch mitgenommen, nicht im Auto, aber im Hubschrauber. Und dann ist ein schwerer Hubschrauberunfall passiert. Die Tochter war 11. Es war 1974 und es wurde von einem Flughafenmitarbeiter, wurden Sie dann gerettet. Das heißt, das ist ja auch ein Erlebnis, das Sie und Ihre Tochter verbindet, vermutlich bis heute. Ein Schock, ein Trauma.
Ja, ein Trauma für meine
Tochter. Dieser Hubschrauber ist umgekippt und fast ausgebrannt.
Wir hatten ja alle Todesangst. Ich habe ja nicht geglaubt, ich konnte, dass ich aus dem brennenden Hubschrauber nochmal rauskomme. Mhm. Ich wurde bewusstlos und der Hubschrauber brannte und meine Tochter saß neben mir und der ging es ebenso. Und dann hat ein Mensch uns gerettet, der da früh morgens da war, war Sonntag früh. Ich war auf dem Weg zu einem Vortrag. Wir kamen aus dem Hubschrauber nicht raus. Der hatte sich verzogen, war umgefallen. Und dann wurden wir von der Feuerwehr, die kam, gerettet und den Hubschrauber mit einem Schaumteppich bedeckt. Und nachdem die Piloten und ich gerettet waren, sagte dieser Mensch, da war doch noch ein viertes Gesicht. Und dann hat er reingegriffen, hat meine 11-jährige Tochter unter dem Schaum gefunden.
Und hat ihr das Leben gerettet?
Ja, uns auch. Mhm. Also ich säße nicht hier.
Mhm. Inwieweit haben Sie denn all diese wahnsinnigen Erfahrungen verarbeitet, die Sie hatten im Leben? Also sei es der Krieg, sei es so ein Unglück, sei es auch der Stress im Beruf. Heutzutage sagt man, da müssen Sie sehr resilient sein.
Also ich würde sagen, durch neue Aktivitäten. Mhm. Durch neue Aktivitäten, die mich gefordert haben. Mhm.
Also nach vorne blicken dann auch irgendwie, aber andererseits haben Sie auch gesagt, die Vergangenheit dürfen wir auch nicht vergessen. Ne?
Ja, ich kümmere mich jetzt, ich fahre durch die Welt und kümmere mich um Menschen, die gefoltert werden. Ja, und das habe ich ja. Ich war 6 Jahre Vorsitzender der deutschen Delegation der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, die ganze Welt bereit. Und habe mich um andere Menschen, muss man ganz hart sagen, manchmal mehr gekümmert als um meine Familie. Ne? Mhm.
Aber nichtsdestotrotz haben Sie sehr viel Gutes erreicht. 1:1 der Talk auf Bayern 2 mit einer politischen Größe. Der ehemalige Innenminister Gerhard Baum ist zu Gast. Und wir haben gerade sehr aufmerksam Marlene Dietrich zugehört. Sie haben gesagt, ein Lied gegen den Krieg.
Ja, berührt mich immer wieder. Ja, man hat man verstanden. Wann wird man je verstehen? Die UNO ist gegründet worden, die Völkergemeinschaft, unter dem Schock des Erschreckens über die Brutalität des vorigen Jahrhunderts. Und man hat in den ersten Satz reingeschrieben, wir wollen mit allen Mitteln die Geißel des Krieges bekämpfen. Das ist manchmal gelungen. Und jetzt stehen wir vor einer Katastrophe, wo die Geißel des Krieges wieder viel mehr umfasst als nur die Umkreise.
Sie haben in dem Zusammenhang, Sie sprechen die Ukraine und Russland an, Sie haben in dem Zusammenhang Strafanzeige gestellt beim Generalbundesanwalt. Was ist genau der Inhalt dieser Anzeige?
Also wir haben in Deutschland seit 2002 ein sogenanntes Völkerstrafrecht. Wir können also Taten, die im Ausland an Ausländern begangen sind, von Ausländern begangen sind, hier in Deutschland vor den Richter bringen. Das ist geschehen in letzter Zeit mit syrischen Tätern vor deutschen Gerichten. Und wir wollen dieses Instrument nutzen als Deutsche, um einen Beitrag zu setzen, dass das Recht eben auch eine Waffe ist im Krieg, wo jemand das Recht des Stärkeren geltend macht. Und das versuchen wir jetzt, indem wir gesammelt haben, Tatorte, also Mariupol und viele andere Tatorte, und die Tatorte zugeordnet haben den Vorschriften im Gesetzbuch, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und indem wir Tätergruppen ausfindig gemacht haben. Und diese Information, etwa 140 Seiten, wirklich sehr sorgfältig ausgearbeitet, haben wir der obersten Anklagebehörde, dem Generalbundesanwalt, zugeleitet, mit dem Wunsch, dass er daraus Verfahren macht, dass er einzelne Täter jetzt gegen einzelne Täter ermittelt. Der Verdacht, der Anfangsverdacht ist relativ niedrig. Er kann da schnell anfangen. Also, dass ein Signal ausgeht, auch von den Deutschen. Wir bekämpfen mit unserem Recht Kriegsverbrechen. Und das würde schon reichen, wenn eine Anklage erhoben wird und ein Haftbefehl ausgestellt wird. Ganz abgesehen davon, ob jetzt ein Verfahren hier stattfinden kann. Aber allein die Tatsache, dass wir uns jetzt auf die Täter konzentrieren und mitten in den Krieg hinein ein Signal senden, ihr seid alle Täter. Der Soldat, der in Butscha den Genickschuss an einem friedlichen Passanten exekutiert hat, oder der Kommandant, der den Befehl gegeben hat, das Entbindungskrankenhaus in Mariupol zu beschießen. Ihr seid Kriegsverbrecher und das verjährt nicht. Wir sind euch auf der Spur, das wird nicht vergessen. Uns kommt es darauf an, Frau Leutheusser-Schnarrenberger und mir,
das mit Ihnen gemeinsam gemacht haben.
Wir beide haben das gemacht, an dieses Signal zu geben und als deutsches Recht zu nutzen.
Das ist jetzt das eine, was Sie gemacht haben. Andererseits beobachten Sie ja genauso wie wir alle die Politikerinnen und Politiker und die vielen Diskussionen darum, wie man damit jetzt umzugehen hat, wen welche Schuld trifft, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Wie sehen Sie es als Politiker? Sie haben ja ein bisschen mehr Einblick. An welchen Stellen hätte man vorher anders agieren müssen und also, wie klug ist das Vorgehen jetzt gerade?
Also ich habe, meine Bücher sind sowohl eines meiner Bücher ins Russische wie ins Ukrainische übersetzt worden und ins Georgische. Ich habe alle Länder immer wieder besucht, Kontakte mit der russischen Gesellschaft gehabt, mit der Zivilgesellschaft, mit Putin-kritischen Kräften. Und ich weiß, dass da sehr viel Freiheit in dieser Gesellschaft steckt, die unterdrückt wird. Und Putin hat diese Gesellschaft planmäßig zum Schweigen gebracht. Nawalny war also das letzte Beispiel. Er ist mundtot gemacht worden, seine Organisation wurde verboten. Das heißt also, von dem Moment an hätte ich schon gezögert, gutgläubig mit Putin umzugehen oder ihm noch einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und nach Besetzung der Krim sich noch weiter darauf einzulassen mit Nord Stream 2, das war...
Das heißt, die alte Regierung war zu blauäugig.
Unverzeihlich, ja. Und dann auch noch mit dem schlechten Gewissen der Ukraine gegenüber. Die müssen sich noch mal Erinnerung rufen. Die deutsche Regierung hat der Ukraine gesagt, wenn die Russen euch da politisch erpressen wollen, dann helfen wir euch, dann geben wir euch Geld. Also sie haben mit dem damit gerechnet, dass die Ukraine da Opfer wird. Und das ist eine Sache der Sozialdemokraten, aber auch anderer, die sich jetzt fragen müssen, unabhängig davon, dass man nicht unbedingt damit rechnen konnte, dass Putin die Ukraine so überfällt. Aber was ist das für ein Regime? Wie ist man dem entgegengekommen? Ja? Welche Gutgläubigkeit hatte man gegenüber einem Gewaltherrscher? Sie müssen sich vorstellen, das ist ein Mann. Das ist nicht mehr ein Politbüro, das entscheidet, wie früher bei Brezhnev. Und alle Verträge haben die Sowjets gehalten, die wir mit ihnen gemacht haben. Das ist ein einziger Mann, der über Atomwaffen verfügt. Eine irre Bedrohung.
Was ist aus Ihrer Sicht dann die richtige Reaktion jetzt?
Es gibt keine andere, dass man den Ukrainern jetzt hilft und Russland weiter isoliert. Dieses Russland, nicht die Russen allgemein. Und darauf setzt, dass eine gewisse Wirkung erzielt. Ich fürchte, das ist noch lange, lange nicht zu ändern. Die Nachkriegszeit ist vorbei. Wir werden unser Leben ändern müssen. Auf vielen Gebieten wird sich vieles verändern. Allein die Tatsache, dass Hungersnöte drohen in der Welt, weil Weizen aus Russland und Ukraine nicht mehr geliefert wird. Es wird sich vieles verändern. Und zum Beispiel die Frage, was machen die Chinesen? Die Chinesen sind eine Handelsnation. Die brauchen freien Handel. Wie reagieren die auf Dauer? Was machen die Amerikaner? Was macht die Europäische Union, wenn Frau Le Pen gewählt werden sollte? Ja.
Das heißt, wir steuern auf eine extrem unsichere Zeit zu.
Eine ganz extrem unsichere Zeit, schreiben wir zu. Putin wird die Finger nicht lassen von Moldawien, möglicherweise auch nicht von Georgien. Er wird versuchen, die baltischen Staaten zu destabilisieren. Er hat keine Exit-Strategie. Er ist verfangen in einer Mission. Er glaubt, dass er gegen den dekadenten, gottlosen Westen kämpft. Und da ist ihm jedes Mittel recht. Und er verführt sein Volk, indem er ihm sagt, ihm die Unwahrheit und sagt, ich rette euch vor dem bösen Westen. Ganz schlimme Situation.
Also wirklich eine, wie wir ja alle erleben, sehr dramatische Situation. Wie kann man der jungen Generation Hoffnung machen?
Nein, sie sollen, also erstmal sollen sie dafür sorgen, dass die Demokratie lebendig bleibt. Also ich meine, es ist ja schon unabhängig, wer in Frankreich gewählt wird, dass die Hälfte der Franzosen gegen westliche Ideen und gegen die Europa gewählt haben, ist ja schon schlimm. Die junge Generation sollte sich darauf besinnen, dass wir ohne Demokratie keine Zukunft haben. Bei uns ist es nicht ganz so schlimm, aber es gibt eben einen wachsenden Rechtsextremismus. Jeder Bericht des Sicherheitsbehörden weist aus, dass im Lande, wo es einen Holocaust-Rassismus gegeben hat, wieder einen ernstzunehmenden Gefahr für die Freiheit gibt. Rechtsextremismus. Da müssen wir bekämpfen. Die junge Generation, sage ich, kämpft für die Demokratie.
Also Ihr Freiheitsappell und Ihr Demokratieappell an der Stelle. Jetzt sind wir ganz am Ende unseres Gespräches bei einer relativ dunklen Seite gelandet. Drum meine letzte Frage an Sie. Was macht Ihnen jeden Tag Mut?
Mut machen mir viele junge Menschen, die sich aufgemacht haben und helfen wollen. Auch schon die Hilfe für Flüchtlinge. Ja, diese Mitmenschlichkeit macht mir Mut. Und Demokratie ernst zu nehmen. Und die gibt es in der FDP, eine ganze Reihe. Und die gibt es überall in dieser Gesellschaft. Und denen möchte ich helfen. Und ich habe ein Programm, Kultur hilft Kultur Nordrhein-Westfalen. Wir helfen den Kulturflüchtlingen aus der Ukraine. Also das alles hält mich wach.
Dann sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Gerhard Baum heute in 1:1 der Talk, der ehemalige Innenminister aus den 70er Jahren. Sie sind bald 90 und ich kann nur sagen, ich wünsche uns allen, dass Sie uns noch sehr lange erhalten bleiben. Vielen Dank, Herr Baum.
Ich danke Ihnen sehr.